SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die KESB stützt sich breiter ab. Sie verstärkt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Prosenektute. Dort sagt man dazu:
Auch wir helfen der KESB bei, ihre Prozesse zu optimieren, weil nur gemeinsam ist man stärker.
Dann die SBB als Staatsbetrieb und Aktiengesellschaft. Effizienter, aber auch besser? Fragezeichen. Das Rendezvous-Gespräch mit dem Ökonomen Bruno S. Frey. Der Glaube an die Vorherrschaft der weißen Rasse. Warum rechtsextreme US-Terroristen gleich ticken wie islamistische Terroristen. Um 13 Uhr die Grünliberalen knapp 7 Wochen vor den eidgenössischen Wahlen.
Da sehe ich rot. Das sind zum Teil utopische Gedankengänge, die sie haben, die sich in Glönla durchführen. Verlangen wie die linke Seite selber die Leistung eigentlich erbringen, der andere soll es machen.
Klare Meinung von der Strasse. Fraktionschefin Tiana Moser nimmt Stellung im Parteiencheck um 1. Rendezvous Mittag mit Simon Loy. Guten Tag. Zuerst die Nachrichten bei uns mit Michael Wieland. Zuerst WEKO.
Die Wettbewerbskommission hat sich mit dem Skihersteller Stöckli geeinigt. Wegen unzulässiger Preisabsprachen zahle Stöckli eine Strafe von 140'000 Franken, teilt die WEKO mit. Stöckli hatte mit seinen Händlern zwischen Ende 2003 und Ende 2018 vereinbart, die empfohlenen Verkaufspreise von Skis nicht zu unterbieten. Laut der WEKO verstießen die Vereinbarungen gegen das Kartellgesetz. Strafmildern habe sich ausgewirkt, dass Stöckli nach der Eröffnung der Untersuchung voll mit den Wettbewerbsbehörden kooperiert habe, so die WEKO. Knapp 350'000 Personen waren 2017 in der Schweiz auf Sozialhilfe angewiesen. Dies geht aus der Antwort des Bundesrats auf einen parlamentarischen Vorstoß hervor. 57% der Bezüger seien Ausländerinnen und Ausländer, heißt es darin. Die meisten ausländischen Bezüger stammen demnach aus Eritrea, gefolgt von Syrien. Bundesrat und Parlament haben zuletzt Maßnahmen ergriffen, um vorläufig aufgenommenen Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat bei der Untersuchung der Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte Fehler gemacht. Das urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Der Bund muss deshalb nachträglich Passagen des Berichtes löschen. Die Finanzkontrolle hatte bei ihrer Untersuchung Missstände festgestellt und dafür unter anderem 2 Mitarbeiter des eidgenössischen Wirtschaftsdepartements verantwortlich gemacht. Die betroffenen Personen hätten zu diesen Vorwürfen aber nicht ausreichend Stellung nehmen können, heißt es in einer Mitteilung des Bundesverwaltungsgerichts. Weil der Schlussbericht der Finanzkontrolle öffentlich zugänglich gemacht werden soll, muss der Bund Hinweise auf die beiden Personen nun löschen. Erst danach könne der Bericht veröffentlicht werden, so das Urteil. Der Bundesrat verurteilt die umstrittenen Therapien gegen Homosexualität bei Jugendlichen, verbieten will er sie aber nicht. Das schreibt er in der Stellungnahme zu einer entsprechenden Motion der Zürcher BDP-Nationalrätin Rosemarie Quadranti. Homosexualität sei keine Krankheit und bedürfe keiner Therapie. Auf Bundesebene gibt es laut Bundesrat jedoch kein Gesetz, in welches ein Verbot solcher Therapien integriert werden könnte. Schon heute sind gemäß Bundesrat aber Berufsverbote für Personen möglich, die solche Therapien anbieten. Im sogenannten Fall Lückte, wo es um massenhaften Kindesmissbrauch im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen geht, sind die Haupttäter verurteilt worden. Der eine der beiden Männer muss 13 Jahre, der andere 12 Jahre ins Gefängnis. Zudem ordnete das Landesgericht eine anschließende Sicherheitsverwahrung für die beiden Täter an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer jahrelang mehr als 30 Kinder sexuell missbraucht haben. Im Prozess wurden ihnen mehrere hundert Missbrauchstaten zur Last gelegt. Die meisten Taten sollen sie auf einem Campingplatz begangen haben. In Italien ist die neue Regierung vereidigt worden. Ministerpräsident Giuseppe Conte und seine Ministerinnen und Minister sprachen vor Präsident Sergio Mattarella in Rom ihren Amtseid. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und dem sozialdemokratischen Partito Democratico war nach langwierigen Verhandlungen entstanden, nachdem das Bündnis der Fünf-Sterne mit der rechten Lega im August zerbrochen war. Das neue italienische Kabinett braucht nun noch das Vertrauen der beiden Parlamentskammern, in denen Fünf Sterne und Sozialdemokraten eine Mehrheit haben. China steht hinter der Entscheidung der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, auf das umstrittene Auslieferungsgesetz zu verzichten. Das sagte Lam an einer Medienkonferenz. Nach monatelangen Protesten hatte sie den Gesetzesentwurf gestern zurückgezogen. Im Konflikt mit den Demonstranten setzt die Hongkonger Regierungschefin auf einen Dialog mit der Bevölkerung. Dazu soll eine Plattform eingerichtet werden. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne nur zeitweise. Vor allem heute fällt vielerorts etwas Regen. Im Süden sind am Abend auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 16 und 19 Grad. Im Süden gibt es rund 24 Grad und Nordföhn.
Gerade erst ist der Untersuchungsbericht zu den fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen vorgestellt worden. Bis in die 1980er Jahre sind große Fehler bei den Fürsorgebehörden gemacht worden. Und heute? Auch die KESB, für den Kinder- und Erwachsenenschutz zuständig, auch diese Behörde kämpft gegen einen schlechten Ruf. Der Staat greift in private Angelegenheiten ein, Kinder werden umplatziert oder Erwachsene bevormundet. Die zuständige Konferenz der KESB will das Image korrigieren und untermalt das mit Zahlen und sagt, vieles werde einvernehmlich mit allen Beteiligten geregelt. Nur stimmt das so? Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die Zahlen geben uns recht, sagt Guido Marbet, Präsident der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Maßnahmen bei Kindern nicht zugenommen und bei den Erwachsenen nur leicht.
Dort ist für uns vor allem wichtig, dass die Maßnahmen, welche die mildestmöglichen Maßnahmen in erster Linie angewendet werden und sogar zunehmend angewendet werden.
Dabei geht es meistens darum, dass die Betroffenen Hilfe erhalten durch einen Beistand, in fast 80% der Fälle. Wenn Guido Marbet von milden Maßnahmen spricht, meint er die Unterstützung in der Erziehung von Kindern, Beratung in schulischen Belangen oder, wenn Eltern getrennt leben, dass die Behörden so vermitteln, dass die Kinder den Kontakt zu beiden Eltern behalten können. In 11% der Fälle sind es schwerwiegende Maßnahmen wie der Entzug des Sorgerechts. Bei älteren Erwachsenen helfen Beistände beispielsweise bei Steuer- und Rechnungsfragen. Nicht immer brauche es Unterstützung in allen Lebensbereichen. Doch wie erfährt die Behörde, dass jemand Unterstützung braucht?
Die Feststellung kommt immer von dritter Seite. Das kann der Hausarzt sein, es kann auch eine Heimverwaltung sein, es können Spitex-Organisationen sein, die im Erwachsenenschutzbereich hier melden, wenn sie feststellen, dass jemand nicht mehr selber für sich sorgen kann und dass die Unterstützung ihrer Auffassung nach nicht genügt aus dem direkten Umfeld.
Guido Marbet betont, dass die KESB erst an letzter Stelle kommt, wenn vorher keine Lösung gefunden worden sei. Die Behörden würden mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten, vertieft etwa mit der Pro Senectute, die ältere Menschen berät. Der Medienverantwortliche Peter Burri erklärt:
Man weiß gar nicht genau, wie die Funktion dieser Behörde ist. Und das ist wichtig, diese Aufklärung und sagen, das sind klare Prozesse, die kommen nur ins Spiel, wenn man das eben nicht geregelt hat oder wenn man es verpasst hat oder wenn eben eine Gefährdungsmeldung da ist. Also sie hilft eigentlich schützen.
Diese Einschätzung teilen auch kritische Stellen auf Anfrage von Radio SRF. Zum Beispiel die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter oder die Anlaufstelle für Kindes- und Erwachsenenschutz Kescher. Sind also die Zeiten der Behördenwillkür und des Machtmissbrauchs vorbei? Peter Burri von Pro Senectute sagt zur KESB:
Die ist aber nicht willkürlich, sondern die hat ihre Gesetzmäßigkeiten, die hat ihre Vorgaben, die hat ihre Struktur und die ist auch überwacht. Und das ist gut so. Auch wir helfen der KESB bei, ihre Prozesse zu optimieren, weil nur gemeinsam ist man stärker.
Für die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz heißt das: Bis in einem Jahr will sie Leitplanken für die privaten und die professionellen Beistand schaffen. Auch beim Bundesamt für Justiz beugt sich derzeit eine Arbeitsgruppe über mögliches Verbesserungspotenzial.
Und Christine Wanner ist jetzt bei mir im Studio. Leitplanken für Beistände sollen also ausgearbeitet werden. Wo fehlen die heute?
Ich beginne vielleicht etwas weiter vorne. Sie haben den Wechsel von der Vormundschaftsbehörde genannt hin zur KESB. Damit wollte man ja eine Professionalisierung. Gleichzeitig hat das eben der KESB auch den Vorwurf eingetragen, sie sei eben zu weit weg, nicht mehr verankert. Und eine neue Behörde ist durchleuchtet worden, diese KESB. Es gab Studien dazu. Und da hat man gemerkt, dass wirklich auch das Bedürfnis da ist, eher auf das Private zu setzen. Und jetzt soll eben definiert werden, unter welchen Umständen. Es gibt daneben auch eben politische Vorstöße, die das unabhängig davon fordern, einschließlich einer Initiative, die noch hängig ist.
Das ist diese Ebene. Dann gibt es aber auch noch das Bundesamt für Justiz, das Verbesserungspotenzial sieht. Was ist da juristisch noch nicht ganz geklärt?
Das Bundesamt für Justiz kommt zum Schluss, dass eigentlich die Grundlagen da sind. Dennoch möchte sie Schwachstellen, die zutage getreten sind, ausbügeln quasi. Man kommt auch in einem externen Gutachten im Auftrag des Bundesamtes zum Schluss, dass familieninterne Lösungen eigentlich vorgezogen werden sollen. Aber gerade die unabhängigen Beschwerdestellen, die sagen oft, ist die Familie der Grund eines Konflikts. Und da ist es natürlich schwierig, wenn dann von außen jemand in dieses Gefüge hereinkommt.
Zum Schluss eine ganz grundsätzliche Frage. Es scheint, dass sei die Kritik an der CESB kleiner geworden, zumindest bei diesen Organisationen, die direkt mit der CESB zusammenarbeiten. Stimmt dieser Eindruck?
Ich denke, das Ganze hat sich jetzt etwas eingespielt und gerade die Kescher, die unter Druck entstanden ist, um eine unabhängige Anlaufstelle zu bilden für Leute, die eben nicht zufrieden sind oder keine Lösung gefunden haben mit der CESB, wo es zu Konflikten gekommen sind. Gerade diese Kescher sagt auch, man muss investieren in mehr Öffentlichkeitsarbeit, in mehr Vertrauen, damit man hier besser zusammenarbeiten muss. Also der Eindruck, der täuscht nicht, der Druck hat abgenommen, aber es wird eben auch was dagegen getan und wird noch weiter geschehen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Christine Wanner. Blick auf die Uhr, 12 Uhr und gleich 42 Minuten hier. Das Geschäftsmodell der SBB, Milliardensubventionen vom Staat, Gewinne aus eigener Hand und was daran problematisch ist. Und danach bei uns. Die grünliberale Partei und warum es in der Westschweiz nicht so flott läuft wie in der Deutschschweiz. Eine Welt voll von Computern und wie die Stromfresser auf Diät gesetzt werden können, und zwar richtig. Und die weißen Rassisten in den USA versus die islamischen Terroristen. Man suche die Unterschiede und finde sie nicht. Schienen am Limit, Rollmaterial am Limit, das wird immer offensichtlicher. Die SBB hat in den letzten Jahren einige Aufgaben vernachlässigt, darunter litten Infrastruktur und Unterhalt. Und gleichzeitig allein letztes Jahr über 500 Millionen Franken Gewinn gemacht. Als Unternehmen, das jedes Jahr 2,2 Milliarden vom Staat bekommt, zu 100% dem Staat gehört, aber eben doch eine Aktiengesellschaft ist. Und das seit nunmehr 20 Jahren, als man die eigene Strategie neu definierte. Bruno S. Frey ist Wirtschaftswissenschaftler und der emeritierte Professor gehört zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. Ich fragte ihn, was war eigentlich vor über 20 Jahren das Ziel dieser neuen Pseudoprivatisierung der SBB?
Also das ist eine Entwicklung in Richtung New Public Management, wo man gedacht hat, wir müssen staatliche Betriebe so führen wie private Unternehmen.
Aber man hat es ja dann trotzdem nicht genau so gemacht. Man hat zum Beispiel die Bahn, man hat zum Beispiel die Post nicht einfach total privatisiert, wie man das zum Beispiel in Großbritannien gemacht hat.
Genau. Es gibt bei uns, werden ja die staatlichen Betriebe, da gibt es sehr, sehr viele Vorschriften und Erwartungen auch vom Publikum, sodass das nicht in gleicher Weise wie eine private Firma geführt werden kann. Deshalb ist auch der Gewinn nicht das wirklich Entscheidende oder sicher nicht das allein Entscheidende.
Der Staat ist ja jetzt bei den SBB zum Beispiel 100%iger Eigner, der gibt aber auch wahnsinnig viel vor. Welche Freiheiten hat denn da ein SBB-Chef noch?
Die größte Freiheit ist sicher, dass er seine Angestellten richtig motiviert. Das ist für mich etwas ganz Entscheidendes, was gerade leider auch im privaten Bereich heute zu wenig betrachtet wird. Man sollte also die Mitarbeitenden dazu zu Loyalität anregen, dass sie selbst mitdenken und dass sie wirklich involviert sind in ihre Tätigkeit.
Aber unter dem Strich hat Andreas Mayer ja nicht viel falsch gemacht. Er hat immerhin 600 Millionen Franken Gewinn gemacht.
Ja, aber das ist ein Problem, weil es eben die vielen anderen Leistungen gibt, die sich nicht im Gewinn widerspiegeln.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wenn man ein Unternehmen hat, das sehr viel Personal hat, eben jetzt wie die SBB, Lokführer, Rangierpersonal, das sind über 30.000 Leute, dann ist die Motivation dieser Leute für das Funktionieren dieses Unternehmens entscheidend.
Es ist ganz entscheidend, weil man die Menschen ja nicht weder genau überprüfen kann, was sie machen, genau kontrollieren kann und auch nicht will. Denn wenn man das tun würde, würden sie ihre Motivation völlig verlieren. Dann würden sie einfach nur noch machen, was vorgeschrieben ist. Und dann funktioniert eine Unternehmung, sei es eine private oder eine staatliche, nicht mehr gut.
Also ist ein Manager-Typ à la Meyer in einem solchen Betrieb eigentlich der falsche Typ?
Das kann ich so nicht sagen, weil ich zu wenig weiß, was er gemacht hat. Aber ich glaube, dass ganz allgemein in staatlichen Betrieben man sich bemühen sollte, die Leute nicht so streng zu überwachen, sondern im Gegenteil ihre intrinsische Motivation, also ihre Motivation von sich aus eine gute Leistung zu bringen, zu fördern.
Also gehen wir zurück zu diesem Modell Staatsbetrieb, aber eben auch noch Aktiengesellschaft, quasi angehalten zu sein, Gewinn zu machen. Und dafür hat ja jetzt die SBB zum Beispiel ganz grundlegende Dinge vernachlässigt, wie Unterhalt zum Beispiel. Müsste man dieses System jetzt, man hat auch bei der Post gesehen, dass da Fehler passiert sind, dass Gewinn gemacht wurde und darum getrickst worden war, müsste man dieses System jetzt überdenken?
Ja, ganz sicher. Man müsste es überdenken, aber es gibt sicher nicht eine einfache Standardlösung. Aber das Problem existiert, dass nur auf Gewinn zu achten ist falsch, weil ja eben gerade Bahn und Post und andere staatliche Betriebe müssen ja Leistungen bringen, die nicht verkauft werden und sich deshalb auch nicht im Gewinn widerspiegeln.
Wäre es denn ehrlicher zu sagen, okay, wir gehen zurück zum totalen Staatsbetrieb, der nicht Gewinn machen muss?
Nein, ganz sicher nicht. Das war ja früher so, dass Staatsbetriebe oft sehr verschlafen waren und viel zu bürokratisch. Ich glaube, wir sollten von der Bürokratie weg. Und natürlich auch eine staatliche Firma sollte sich an neue Gegebenheiten anpassen, dynamisch sein. Das ist sicher das Gute an diesem New Public Management. Das hat man richtigerweise vom privaten Bereich übernommen. Aber andere Dinge sollte man nicht unbedingt eins zu eins in staatliche Betriebe übernehmen.
Gibt es denn ein Modell in irgendeinem Land, an dem man sich orientieren könnte?
Nein, das denke ich nicht. Ich bin einer derjenigen, der glaubt, dass die Schweiz gut organisiert ist und dass auch unsere Bahn und Post und andere öffentliche Betriebe recht gut organisiert sind, besonders im Vergleich zum Ausland.
Also fasse ich zusammen das Gespräch. Die Neue muss Menschengehirn haben, aber das System selber muss man nicht ändern.
Ja, genau.
Bruno S. Frey ist ständiger Gastprofessor für politische Ökonomie an der Universität Basel.
Wahlen 19 auf Radio SRF.
Die Klimadebatte ist eines der großen Themen im Wahlkampf. Sie dürfte den Grünen einen Aufschwung verleihen und auch die Grünliberalen dürften bei den Wahlen zulegen. Sie punkteten dieses Jahr zuletzt bei kantonalen Wahlen in den Kantonen Zürich oder Luzern mit deutlichen Sitzgewinnen. In der Westschweiz hingegen haben die Grünliberalen mehr Mühe, auf Touren zu kommen. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi ging den Gründen nach.
Schlechter verankert, jünger und mit einem weniger scharfen Profil. Das die Kurzzusammenfassung, wie sich die GLP in der Westschweiz von der GLP in der Deutschschweiz unterscheidet. In Zahlen sieht dies so aus. Nur in 3 von 6 Kantonen sind Grünliberale in den Parlamenten vertreten. In der Waadt, in Neuenburg und in Freiburg. In der Waadt und in Freiburg stagnierten sie bei den letzten kantonalen Wahlen, in Neuenburg verloren sie gar. Im Jura gibt es nicht einmal eine kantonale Sektion, im Wallis ist sie erst im Hinblick auf diese nationalen Wahlen gegründet worden. In dieser insgesamt jüngeren Parteigeschichte in der Romandie sieht der Präsident der GLP Schweiz, Jürg Grossen, einen Hauptgrund, wieso die GLP in der französischsprachigen Schweiz bis jetzt weniger in Schwung gekommen sei.
Ich glaube, man kann sagen, es ist noch nicht. Denn die GLP ist natürlich in der Waadt, in der Romandie insgesamt noch eine jüngere Partei als in der Deutschschweiz. Wir sind nicht so alt, wie wir im Kanton Zürich oder im Kanton Bern sind.
Die GLP ist aber nicht nur jünger in der Westschweiz, sie ist auch anders entstanden und gewachsen. In der Deutschschweiz sind es mehrheitlich liberalere Grüne oder Linke, die zur GLP gewechselt haben. In der Westschweiz sind es mehrheitlich ehemalige FDP-Leute, die sich in der GLP wiederfinden. Für sie ist es schwieriger, sich von der FDP abzugrenzen. Dies sei auch deshalb so, weil die FDP in der Westschweiz schon länger offener eingestellt sei gegenüber ökologischen Themen als in der Deutschschweiz, sagt die Waadtländer Vizepräsidentin der GLP Schweiz, Isabel Chevalet.
Vous conviendrez avec moi que les PLR romands sont souvent plus ouverts à l'écologie que les PLR suisse-allemands.
Weiter sei es ebenfalls schwieriger für die GLP, sich in der Westschweiz in der Parteienlandschaft zwischen etablierten Parteien zu positionieren. Denn in der Romandie habe nicht nur die FDP ein weniger rechtes, neoliberales Profil, auch die Grünen würden gemäßigter und als weniger links wahrgenommen.
En Suisse romande, c'est plus compliqué parce que le PLR est moins profilé néolibéral, les Verts sont moins profilés très à gauche et du coup notre positionnement centriste est moins clair pour les lecteurs.
Sagt Isabelle Chevalet. Sie ist das Aushängeschild der GLP in der Westschweiz und momentan einzige Romandie-Vertreterin im Nationalrat. Gut möglich, dass dies so bleibt, denn trotz Aufwärtstrend sind Sitzgewinne für die GLP kaum aus der Westschweiz zu erwarten.
Und wir haben die GLP zu Gast im Parteiencheck um eins bei uns. Unsere Computer brauchen Energie, viel Energie, eigentlich zu viel Energie. Das muss sich ändern. Gefragt ist die Wissenschaft, sie soll es mit neuen Erfindungen richten. Eine Pionierin auf diesem Gebiet ist Nicola Spaulding. Sie tüftelt an dieser Hoffnung auf neue Materialien und hat heute dafür den Marcel-Benoist-Preis gewonnen. Er gilt als Schweizer Nobelpreis und wurde in seiner bald 100-jährigen Geschichte zum zweiten Mal an eine Frau vergeben. Wissenschaftsredaktorin Anita von Mont hat die ausgezeichnete Chemikerin getroffen.
Nicola Spaulding. In England geboren, studierte sie in Cambridge Naturwissenschaften, forschte dann an Hochschulen in den USA und ist seit 8 Jahren Professorin für Materialtheorie an der ETH Zürich. Weltweit gehört sie zu den meistzitierten Forschenden auf ihrem Gebiet. Doch von Starallüren ist die frisch gekürte Benoist-Preisträgerin weit weg. Sie fühle sich sehr geehrt durch den Preis, sagt sie, und dass sie nun quasi zur Crème de la Crème der Schweizer Wissenschaft zähle.
It's a tremendous honor for myself and for my research team to be winning the Benoist Prize. The previous winners are such respected and influential scientists. It's fabulous to be joining that group.
Die 50-jährige Chemikerin kann sich ihr britisches Understatement leisten. Sie hat praktisch allein ein ganzes Forschungsgebiet neu belebt. Ein Gebiet, in das heute viel Geld fließt. Multiferroica heißt es sperrig. Das sind keramikartige Materialien, die es in der Natur nicht gibt. Sie haben nämlich sowohl elektrische als auch magnetische Eigenschaften. Und das macht sie interessant für vieles. Zum Beispiel für neue Computer.
In a conventional computer, the processing happens.
In den heutigen Computern passiert die Verarbeitung von Informationen mit elektrischen Materialien, die Speicherung hingegen mit magnetischen. Wir versuchen nun, fürs Speichern wie Verarbeiten nur noch ein Material einzusetzen. Das macht die Technik schneller, kleiner und energiesparender.
Gerade der Energieverbrauch der heutigen Computer sei ein riesiges Problem.
It's a huge problem. By some estimates, within about 10 years, we'll be using half of our global energy supply for information technologies, which of course is completely crazy.
In etwa 10 Jahren, so manche Schätzungen, wird von der weltweit verbrauchten elektrischen Energie gerade die Hälfte auf die Informationstechnologien fallen, so Nicola Spaulding. Ein Horrorszenario. Der Druck ist also groß, Alternativen zu finden, wie eben Multiferroica. Die könnten Computer und ähnliche Technologie um einen Faktor 1000 energiesparender machen. Könnten, denn noch ist keines der neuen Materialien perfekt.
We're still searching for the perfect multiferroic.
Immerhin schon annähernd perfekt sei Bismuth-Ferrit. Dieses Material aus Bismut, Eisen und Sauerstoff, das Boldings Team entwickelt hat, behält seine elektrischen und magnetischen Qualitäten auch bei Raumtemperatur bei. Es wird heute für Transistoren, wie sie in jedem elektrischen Gerät stecken, von verschiedenen Firmen bereits in Prototypen getestet. Währenddem entwirft die Grundlagenforscherin an der ETH Zürich weitere Multiferroika, die später einmal Geräte revolutionieren könnten. Man kann also guten Gewissens sagen, was noch nicht ist, kann noch werden.
Ein junger Mann erschießt in der US-Grenzstadt El Paso 22 Menschen aus Wut auf die sogenannte Invasion von Latinos in den USA. Solche Verbrechen haben in den USA in den letzten Jahren stetig zugenommen. Gut zwei Drittel davon gehen mittlerweile auf das Konto von Menschen, die an die Vorherrschaft der weißen Rasse glauben. Diese Gruppe ist so stark, dass am Samstag in El Paso Leute gegen sie auf die Straße gehen. Der Terror von rechts gleicht immer mehr dem dschihadistischen Terror, zum Beispiel des Islamischen Staats. Was auf den ersten Blick erstaunt. USA-Korrespondent Matthias Kündig mit einem zweiten Blick auf diese Entwicklung.
Sie sind jung, männlich und fühlen sich entrechtet. Übers Internet haben sie sich radikalisiert und sie sind überzeugt, dass die Welt vor einem Kampf der Zivilisationen steht und Gewalt die einzige Lösung ist, sagt Terrorismusforscher Colin Clark vom Sufen Center in New York.
It's very grievance-fueled. These are people that feel that violence is their only option.
In diesem Kampf der Zivilisationen sehen sie sich als Vorreiter, ja sogar als Märtyrer.
They see themselves as martyrs in many ways.
Diese Charakterisierung treffe heute nicht mehr nur auf Dschihadisten zu, sondern auch auf gewaltbereite Anhänger der White Supremacists, sagt Clark. Die Organisationsform beider Bewegungen habe sich angeglichen. Sie funktionierten wie scheinbar führerlose Widerstandsgruppen. Innerhalb dieser Bewegungen bestünden kaum persönliche Kontakte. Damit schützten sie sich wie dschihadistische Netzwerke vor Infiltration durch Strafverfolgungsbehörden. Das Ziel seien selbsterhaltende lose Gruppierungen, die es Einzelkämpfern ermöglichen, zuzuschlagen. Während dschihadistische Terrorgruppen wie der IS sich auf verzerrte Interpretationen des Korans berufen, stützen sich die extremistischen weißen Nationalisten auf Verschwörungstheorien, vor allem auf den Text «Le Grand Remplacement», der große Austausch des Franzosen Renaud Camus.
It's the narrative that white people are being replaced by minorities and immigrants from all across the world.
Der große Austausch steht für die Überzeugung, die weiße Bevölkerung werde verdrängt von Minderheiten und Immigranten aus aller Welt. Dahinter stünden Eliten, Wirtschaftsführer, die Juden und Politiker, die die Globalisierung und den Multikulturalismus förderten. Verweise darauf sind in Manifesten von Attentätern in jüngster Zeit immer häufiger aufgetaucht. Wie die Dschihadisten sehen sich auch radikalisierte weiße Nationalisten in der Opferrolle. Beide Ideologien stünden sich zwar feindselig gegenüber, aber sie nährten sich auch gegenseitig, sagt Terrorismusforscher Colin Clark. Jeder dschihadistische Gewaltakt mobilisiere und bestätige die radikalen weißen Nationalisten. Und umgekehrt. Dies führe zu einem gefährlichen Kreislauf, einem «Wie du mir, so ich dir».
It's really a dangerous cycle to get caught up in, this tit-for-tat back and forth between what are two kind of extreme poles.
Sind die US-Behörden bislang der Gefahr, die von Extremisten am rechten Rand ausgeht, entschieden genug gegenübergetreten? Eindeutig nicht, sagt Clark.
I mean, clearly not, right? I don't think anybody would argue that that's the case.
Seit den dschihadistischen Anschlägen vom 11. September 2001 werde Terrorismus einseitig mit dem Islam verbunden. Und dies habe den Blick verzerrt für die Terrorgefahr von rechts.
Yeah, I call it the 9/11 effect. 9/11 had such an outsized influence on the way that we think about terrorism and the global war on terrorism, that it's largely distorted how we view that threat.
In den USA existiert nur der Straftatbestand internationaler Terrorismus. Und die weitreichenden Kompetenzen der Geheimdienste zur präventiven Überwachung von Menschen mit terroristischen Neigungen, die sind eingeschränkt, wenn es sich um US-Bürger und um einheimischen Terrorismus handelt. Der Grund hierfür ist die Meinungsfreiheit, die in den USA umfassend geschützt ist. Erst wenn konkrete Hinweise auf eine mögliche strafbare Handlung vorliegen, kann eine umfassende Überwachung von einheimischen Terrorverdächtigen eingeleitet werden. Gleich lange Spieße bei der Bekämpfung von internationalem und einheimischem Terrorismus seien dennoch möglich, glaubt Terrorismusforscher Colin Clark. Aber die gegenwärtige US-Regierung tue sich schwer mit dieser Forderung.
I think there's a double standard in my mind in the way that we view jihadi terrorism and violent white supremacy.
Der unterschiedliche Umgang mit Dschihadisten und weißen rechten Gewaltbereiten sei geprägt von Doppelmoral. Und die ambivalente Haltung des US-Präsidenten gegenüber weißem Nationalismus erschwere die Bekämpfung dessen Gewaltpotenzials.
13 Uhr. Heute checken wir die grün-liberale Partei durch im Parteiencheck im 1. und 4. und auf srf1.ch im Chat nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wieland.
Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz will die Zusammenarbeit mit vorgelagerten Diensten wie der Pro Senectute weiter verstärken. Die bisherige Zusammenarbeit sei wirksam. Die Pro Senectute leistet Sozialberatungen und Serviceeinsätze. In Deutschland sind die Haupttäter im sogenannten Fall Lückte verurteilt worden. Die Männer haben jahrelang mehr als 30 Kinder sexuell missbraucht. Der eine muss 13 Jahre, der andere 12 Jahre ins Gefängnis. Zudem werden die beiden danach verwahrt. Die Materialforscherin Nicola Spaulding von der ETH Zürich erhält den Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoit. Spaulding wird ausgezeichnet für die Entwicklung von Materialien, die auf elektrische und magnetische Felder reagieren. Diese könnten für Computer der Zukunft wichtig sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.